Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.
Die Ausstellung Außenseiten geht diesen Dezember in die nächste Runde. Es gibt also neue, großformatige Comicarbeiten an den Außenseiten des Haus am Wehrsteg in Heidelberg zu sehen. Und zwar inspiriert von Kunst aus der Sammlung Prinzhorn. Es ist das bewährte Konzept mit leichten Anpassungen. So erklärt das Mathis Bacht, Co-Kurator der Ausstellung und Leiter des Haus am Wehrsteg.
Wir waren ja bisher eher so auf der Sprintstrecke, würde ich sagen, mit 6 Monaten, 6 Künstlerinnen und Künstler. Das wollen wir verändern, nämlich auf jeweils einen Zeitraum von 6 Monaten pro Künstlerin oder Künstler. Und ganz wichtig, es soll immer eine Außenseite am Haus hängen.
Eine weitere wichtige Veränderung: Die Arbeit soll inhaltlich gekoppelt sein an die jeweilige Ausstellung in der Sammlung Prinzhorn. Die Ausstellung zeigt Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Sammlung, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, im zentralen oder dezentralen Euthanasieprogramm, im Konzentrationslager oder durch Zwangssterilisation. Thomas Röske, ebenfalls Co-Kurator der Außenseiten und Leitung der Sammlung Prinzhorn.
Die Biografien sind natürlich ganz wichtig, spielen auch eine große Rolle in der Ausstellung selber. Wir haben festgestellt, dass die Begegnung mit den Persönlichkeiten durch die künstlerischen Werke eine ganz andere Form von Zugang erlaubt. Sämtliche Texte in dieser Ausstellung werden in einfacher Sprache sein. Also wir wollen, dass diese Ausstellung möglichst breit zugänglich ist auch.
Eine der ausgestellten Künstlerinnen ist Hannah Hellmann. Blumen über Blumen hat sie gemalt und damit den Comic-Künstler Reinhard Kleist neugierig gemacht. Allerdings erst auf den zweiten Blick. Seine Arbeit ist Thema dieser Folge und wird ab Dezember am Haus am Wehrsteg zu sehen sein. Wer dorthin keinen Spaziergang machen kann oder will, findet einen Link zur Arbeit in den Shownotes. Bevor wir gleich einsteigen, geht noch ein großes Dankeschön an die Stadt Heidelberg und die Stadtwerke Heidelberg, die diese Serie der Außenseiten möglich machen.
Der Comiczeichner Reinhard Kleist wurde 1970 in Hürth bei Köln geboren. Er studierte Grafik und Design mit Schwerpunkt auf Illustration an der Fachhochschule in Münster. Schon hier erstellt Kleist erste Comicalben, zum Beispiel Dorian, die Abenteuer eines Weichenstellers oder Lovecraft, das mit dem Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet wird. Nach dem Studium zieht es Kleist nach Berlin, wo er auch heute lebt. Reisen nach New York und Kuba inspirierten Kleist zu weiteren Comics. So entsteht beispielsweise der Band Havanna aus Straßenszenen, die er vor Ort skizziert. Immer wieder begeistert sich Kleist für Biografien und zeichnet Graphic Novels über Persönlichkeiten wie Nick Cave, David Bowie, Johnny Cash oder Elvis Presley. Aber auch nicht ganz so bekannte Leben finden sich in seinen Werken wieder. In einer Reihe der FAZ erzählt Kleist den Traum von Olympia, die Geschichte der Leichtathletin Samia Yusuf Omar. Die Graphic Novel Der Boxer handelt vom erstaunlichen Leben des jüdischen Boxers Herzko Haft, der im Konzentrationslager zum Faustkampf gezwungen wurde und daraus eine Überlebensstrategie entwickelte. Mit dieser Arbeit gewinnt Kleist den Deutschen Jugendbuchpreis in der Kategorie Sachbuch. Für die Außenseiten widmet sich Kleist dem Leben und Werk von Hannah Hellmann. Seine großformatige Darstellung zeigt Hellmann, wie sie frontal an einem Zeichentisch sitzt. In einer steten Flut fließen ihre Werke dem Betrachter entgegen. Gleichzeitig formt sich daraus die Kleidung Hellmanns. Im Hintergrund sind mehrere comic-typische Panels zu erkennen, die wie durch Gitterstäbe voneinander abgegrenzt sind. Darin sind archetypische männliche Figuren abgebildet. Unter anderem ein Aufseher, ein Arzt und ein Soldat. Sie scheinen für Hellmanns Lage mitverantwortlich, die letzten Endes zu ihrem Tod im Konzentrationslager geführt hat. Dieses traurige Ende visualisiert Kleist durch einen Deportationszug im unteren rechten Teil des Bildes.
Zu der Zeit, wo ich dann in Heidelberg gewesen bin, hatte ich noch keine Auswahl getroffen an Künstlern, sondern es war so ein generelles, erstmal so ein Kennenlernen der Sammlung und dann auch mal schauen, was es da so alles gibt. Und mir sind also einige Bilder sehr stark in Erinnerung geblieben und ich weiß noch, dass wir auch die Bilder von Hannah Hellmann durchgeguckt haben, wollte mich ja dann aber eher auf Bilder konzentrieren, die ein bisschen erzählerischer sind. Also da war dann zum Beispiel auch diese Bilderserie von jemandem, der sich mit der Kastration auseinandergesetzt hat. Es waren sehr erschreckende Bilder auch dabei. Ich habe mich dann aber im Laufe des Nachdenkens über das Projekt dagegen entschieden, mit Künstlern zu arbeiten, die von sich aus schon sehr, sehr erzählerisch an ihre Bilder rangehen. Und mich halt eher auf Hannah Hellmann konzentriert, die diese Bilder, die sie gemacht hat, diese Blumenbilder ja für einen bestimmten Zweck gemacht hat. Und diesen Zweck, den wollte ich darstellen in meiner Illustration.
Mhm. Ja, das ist spannend. Ich glaube, da werden wir später auch nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, über diesen Zweck, was sie da auch selbst beschrieben hat, warum sie diese Bilder gemalt hat. Kannst du dich erinnern, was dein erster Eindruck war von diesen Bildern von Hannah Hellmann?
Tatsächlich war mein erster Eindruck so ein bisschen, interessiert mich jetzt erstmal nicht mehr so. Das waren halt diese Blumenbilder. Und die sehen erstmal, wenn man sie so sieht, sehr unscheinbar aus. Also ich hatte dann auch zuerst so den Eindruck, naja, die haben auch schon ein bisschen was Unangenehmes. Manche waren auch mit sehr, sehr expressiven Strichen gemalt. Manche hatten so ein bisschen was Düsteres, auch düstere Farben dann dabei. Und dann habe ich aber erst die Geschichte von Hannah Hellmann dazu gehört, warum sie diese Bilder gemacht hat. Und das war dann eigentlich das, auf das ich angesprungen bin. Die Erzählung, die hinter den Bildern steht, gar nicht so die Bilder selber.
Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Hannah Hellmann wurde 1877 als Kind jüdischer Eltern in Nürnberg geboren. Ihr Vater Lazarus, ein Händler für Holzschnitzereien, und ihre Mutter Rosalie ermöglichten ihr ein Aufwachsen in gutbürgerlichen Verhältnissen. Mit 22 Jahren legte sie das Examen zur Oberlehrerin ab, wobei sie der Lebensreform zugetan war und fortschrittliche pädagogische Konzepte befürwortete. Hannah Hellmann studierte in Berlin und Heidelberg und entschloss sich danach zu einer Promotion. Allerdings war das für Frauen in Berlin damals nicht möglich. Schließlich fand sie einen Doktorvater in der Schweiz und promovierte zum Leben und der Dichtung von Heinrich von Kleist. Diese Arbeit gilt noch heute als wichtig für das Verständnis des Dichters. Nach Abschluss ihrer Promotion zog Hannah Hellmann nach Frankfurt am Main, wo auch ihre Schwester wohnte. Es folgten weitere Forschungsarbeiten als Literaturwissenschaftlerin sowie Artikel und Beiträge für das Feuilleton der Frankfurter Zeitung. Außerdem hatte Hannah Hellmann einen Lehrauftrag für soziale Berufsarbeit, ebenfalls in Frankfurt. Sie war eine sehr gute Klavierspielerin. Ab 1926 zeigte sie Persönlichkeitsveränderungen, die sie immer stärker isolierten. 12 Jahre später wies man Hannah Hellmann schließlich in eine städtische Nervenklinik ein, von wo der Weg über das Sanatorium Wieseneck bei Freiburg in das Sanatorium Jacobi bei Koblenz führte. Dorthin wurden zur damaligen Zeit jüdische Nervenkranke eingewiesen. Dr. Hannah Hellmann begann in der Nervenklinik zu zeichnen. Ihre zahlreichen Zeichnungen entstanden in Zuständen seelischer Erregung und waren so eine Form des emotionalen Selbstausdrucks. Sie dienten ihr aber auch als Mitteilung dessen, was ihr, nach eigener Aussage, von einer anderen Sphäre eingegeben wurde und hatten für sie einen magischen Charakter. Adressatin vieler ihrer Werke wurde ihre Schwester Lilli Hellmann, zu der sie zeitlebens ein sehr enges Verhältnis pflegte. Am 14. Juni 1942 wurde Hellmann zusammen mit anderen Patienten, Pflegepersonal und Ärzten mit einem Deportationszug ins Konzentrationslager Sobibor verbracht. Dort wurde Hannah Hellmann von den Nationalsozialisten ermordet.
Thomas, wenn du die Bilder von Hannah Hellmann betrachtest, was würdest du sagen, was charakterisiert die?
Ja, also zum einen erstmal natürlich auch die Menge. Es handelt sich um 1850 Blätter, die zumeist mit Pastellblumen zeigen. Und man sieht, dass die Blumen alle ja mit großer Werf, aber auch oftmals mit großer Geschwindigkeit aufs Blatt gelegt wurden. Reduzierte Farbigkeit. Manchmal sind es auch nur Tuschezeichnungen, schwarze Tusche, die sie verwendet hat. Sie sind einfach, aber sie sind alle unterschiedlich. Also fast wie Text, würde man heute vielleicht sagen, zum Teil. Sie sind aber immer wieder beeindruckend frisch und manchmal sind sie auch traurig, aber viele davon haben auch eine ja, fast heitere Anmutung.
Hat ja wahrscheinlich auch mit den Farben so ein bisschen was zu tun. Wir haben es gerade schon angesprochen, dass diese Blumenbilder ja erstmal auch vielleicht im Vergleich zu anderen Bildern in der Sammlung relativ harmlos sind. Und ich persönlich, ich weiß nicht, das wäre jetzt auch meine Frage an euch, ob das euch genauso ging, dass das für mich ein bisschen im Widerspruch stand eigentlich dazu, was sie für eine Biografie hat. Denn Hannah Hellmann hat ja promoviert, also dafür musste sie auch tatsächlich schon kämpfen. Ne? Also wenn man sich die Zeit vor Augen hält, da war es eben nicht normal, dass eine Frau studiert hat. Und da ist doch das, was sie da zeichnet, so eigentlich total angepasst erstmal.
Ja, angepasst. Ich weiß nicht, wie viele Leute das in der damaligen Zeit spontan als schön gesehen haben. Denn auch in der Zeit, in der diese Blätter wahrscheinlich zum größten Teil entstanden sind, war die Ästhetik eine andere. Also da sind wir in den 30er Jahren und da sind wir eher in einer Zeit der reduzierten Expression, könnte man sagen. Da ist so eine Spätform, eine klassizistische Form von neuer Sachlichkeit en vogue, die wir auch mit der Nazizeit natürlich vor allen Dingen in Verbindung bringen. Und es gibt eher Ausnahmegestalten, wie zum Beispiel auch Elfriede Lose-Wächtler, die expressiv arbeiten in dieser Zeit. Und auch diese Kürzel in der Darstellung sind ungewöhnlich. Also Kirchner würde wahrscheinlich von Hieroglyphen sprechen, expressiven Hieroglyphen, die sie da gestaltet. Ich denke, die Bilder stehen fast zwischen Schrift und Bild. Insofern finde ich es nicht so angepasst. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe früher, wenn ich gefragt wurde, was sind die Kriterien für die Auswahl von Werken? Also warum nehmen wir bestimmte Werke an? Und dann habe ich versucht, sibyllinisch zu sagen, ja, die Werke, die wir für die Sammlung annehmen, denn wir bekommen ganz viele Geschenke und müssen sehr viel ablehnen und tatsächlich auswählen, weil wir begrenzten Lagerraum haben. Dann habe ich immer gesagt, ja, die Arbeiten müssen einen Reflex psychischer Ausnahmeerfahrung zeigen oder aber der gesellschaftlichen Reaktion darauf. Und ich habe manchmal sogar gesagt, wir würden nicht einfach Blumenbilder von einer Patientin nehmen, nur weil sie Patientin einer psychiatrischen Einrichtung war. Und dann haben wir aber doch diese 1850 Blumenbilder angenommen. Und zwar deshalb, weil, und da zeigt sich, dass man irgendwie auch den Kontext bedenken muss, weil diese Blätter halt eine ganz spezifische Form von Kommunikationsmittel sind und dadurch auch viel aussagen oder mitteilen können über die Situation, in der sich Hannah Hellmann befunden hat. Und das finde ich total spannend. Deswegen denke ich, es ist gut, dass wir nicht starr bei unseren Kriterien geblieben sind, sondern uns haben bewegen lassen, diese Blätter anzunehmen.
Mhm. Ja, da sind wir wieder bei dem Zweck, der ja für dich, Reinhard, wie du es beschrieben hast, auch einer der Gründe war, warum du diese Künstlerin ausgewählt hast. Wie hast du das für dich eingeordnet?
Eigentlich halt genau so. Also ich bin über diesen Satz von ihr gestolpert, der in einem Katalogtext drin ist. Das war so eine Anrede an ihre Schwester, also da, wo sie sagte, mein geliebtes Schwesterle, was ich zu sagen habe, sagen die Bilder. Das bedeutet ja, dass sie halt auch durch diese Bilder kommuniziert hat. Und das hat mich fasziniert. Und deswegen habe ich sie auch so dargestellt, an einem Tisch sitzend, diese Bilder zeichnend und ein Bild halt hochhaltend mit so einem Blick von, ich gebe diese Blume jetzt an euch weiter und möchte eine Reaktion haben. Sie war ja eine hochintelligente Frau und immer haben andere Leute, und meistens waren das natürlich Männer, über ihr Schicksal bestimmt und sie klein gehalten oder versucht, ihr Karriere oder eine Bildung zu verwehren. Und das hat mich sehr erschüttert an ihrem Lebensbericht. Und das wollte ich in dem Bild dann halt auch darstellen, indem ich dann so im Hintergrund, im dunklen Teil des Bildes, dann halt so einige von diesen männlichen Gestalten darstelle, die immer versucht haben, sie klein zu halten. Und sie hat sich, so kam es mir vor, mit diesen Blumenbildern dagegen gewehrt oder sie wollte halt eine Reaktion haben von ihrer Umwelt, die eher positiver ist. Also die Blumenbilder haben ja etwas sehr, sehr Schönes und etwas sehr Fragiles, und ich glaube, dass das ihre Sprache war, um zu sagen, so hier bin ich und ich habe euch auch was anzubieten.
Ja, das denke ich eben auch. Also die sind einfach, wirken einfach, aber sind eigentlich eine komplexe Mitteilung. Zum einen, dass sie in der Lage ist, auch wenn sie sich in der Psychiatrie befindet, an etwas Schönes zu denken und etwas Schönes zu gestalten. Dass sie möchte, dass auch die Empfänger dieser Nachricht an etwas Schönes denken und sich an diesem Schönen erfreuen. Und dass sie überhaupt etwas schenken kann, also dass sie etwas weggeben kann in der Situation, in der er sich befindet, in der die meisten Menschen mit der Haltung konfrontiert werden, wenn nicht sogar mit der Aussage, dass sie nicht mehr Teil der Gesellschaft sind, nicht mehr etwas leisten für die Gesellschaft, nicht mehr einen Wert darstellen für die Gesellschaft, ist das schon eine, ja, fast auch mutige Aussage und auch eine Aussage, die man umschreiben kann mit ich lebe und ich möchte weiterleben und ich kann etwas leisten, ich kann etwas beitragen und ich möchte mit euch darüber kommunizieren.
Sie hat so viel Repression erfahren, dass, ja, ich kann es nicht anders erklären, dass sie da auch irgendwann dran zerbrochen ist. Und diese Blumenbilder, die drücken so für mich sowas aus wie nicht unbedingt einen Ruf nach Hilfe, sondern eher so, guckt mal, ich habe euch was, ich habe ja etwas für euch, also nehmt das bitte wahr.
Sieht man eigentlich auch auf deiner Zeichnung, ne, dass sie mit diesen Bildern, die ja ihr Kleid auch formen, dass sie da was gibt, ne? Also die fließen einem als Betrachter, als Betrachterin so ein Stück weit auch entgegen.
Ja, und ich wollte die halt auch, die habe ich in so ein warmes Licht getaucht. Ich wollte das halt wirklich so in dieses Kleid, was sie anhat, was aus ihren Bildern besteht, halt etwas sehr Schönes darstellen. Und auch wie so eine Botschaft an die Außenwelt, so hier ist etwas Schönes für euch. Und vielleicht auch, ja, so ein... eine Rüstung, die sie sich umlegt aus Schönheit. Das schwang so ein bisschen so mit dabei in der Komposition von dem Bild.
Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie so der Prozess der Entstehung von deinem Panel war.
Ich wusste dann ganz schnell, dass ich von diesem groben erzählerischen in Comicform eigentlich weg muss. Also dass ich eher zu einer Illustration neige, die mehr durch die Komposition aussagt, als jetzt durch eine Abfolge von einzelnen Bildern mit Sprechblasen. Dann habe ich erstmal aber auch sehr lange an dem Farbkonzept gearbeitet, wie ich die Figur im Vordergrund halt heraushole durch das warme Licht und die anderen Figuren dann eher so in so einem düsteren Hintergrund verschwinden lassen will, um halt eigentlich auch sie für uns nach vorne zu holen, also an den Bühnenrand zu holen. Also sie ist in dem Bild die wichtige Person und die anderen bleiben im Schatten, so wie es ihr leider nicht vergönnt war.
Dann darf sie jetzt sozusagen einmal eine zentrale Figur sein.
Und du hattest bei deinen Überlegungen natürlich auch im Kopf, dass das eine ganz große Präsentation sein wird, ne? Also dass man sozusagen unten am Fuß dieses Kleides stehen wird.
Ja, genau, ja. Das war mir durchaus, das habe ich durchaus so eingerechnet. Deswegen fließen die Blätter unten einem auch so ein bisschen entgegen, so dass man fast schon so denken kann, dass das Kleid auch wie so ein Teppich ist, der einen so zu ihr hinführt. Wir sind ja in Heidelberg dann auch zu dem Haus hingewandert und haben uns das dann angeguckt und ich stand dann so vor der Wand und habe mir vorgestellt, wie dann so eine Illustration so auf dieser Größe auch wirken kann. Und da war mir eigentlich schon auch ziemlich schnell klar, dass der klassische Comic mit einzelnen Bildern verschenkt wäre. Also ich hoffe, dass sich für den Betrachter dann die Geschichte von der Frau auch ergibt. Also man wird nicht alle Details natürlich erfahren, aber vielleicht gibt es dann noch Betrachter, die Interesse haben, mehr über die Frau zu erfahren.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auch, das nochmal in einem großen Format am Haus zu sehen. Wenn wir jetzt den Bogen nochmal rüberschlagen zur Sammlung Prinzhorn, ist eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, diese Pflanzenmotive sind ja durchaus was auch schon häufiger mal vorkommt und auch mal eine Ausstellung inspiriert hat. Auf welche Arten treten Pflanzen in der Sammlung Prinzhorn in Erscheinung?
Ja, es sind selten Abschilderungen und genaue Studien nach bestehenden Pflanzen, sondern es sind oftmals Fantasiepflanzen. Und die Pflanze ist so ein hervorragendes Projektionsgebilde, könnte man sagen, auch für Erfahrungen, auch für psychische und physische Erfahrungen sicherlich. Damit haben wir die Ausstellung damals begonnen. Die hieß ja Gewächse der Seele und war in 5 Häusern im Rhein-Neckar-Raum zu sehen. Und die frühesten Beispiele, die wir gezeigt haben, waren Zeichnungen von spiritistischen Medien, die versucht haben, Erfahrungen aus dem Jenseits oder Weisheiten aus dem Jenseits irgendwie darzustellen und dabei oftmals Pflanzen eingesetzt haben, Fantasiepflanzen. Und das schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es ist auffällig, dass das oftmals Frauen sind, die das tun, die sehr ungewöhnliche Bilder schaffen, sozusagen unter Geheiß oder bei Handführung von Figuren aus dem Jenseits. Also sie sind nicht wirklich verantwortlich für das, was sie machen, aber sie gestalten da etwas, das auch später immer wieder Frauen in der Kunstgeschichte beschäftigt hat, nämlich gerade auch Körperempfindungen in einer absolut revolutionären Weise. Diese frühen mediumistischen Zeichnungen sind schon ungeheuer beeindruckend, gerade wenn man sie auch im Kontext der damaligen Zeit sieht. Und auch in Werken von Psychiatriepatienten und Patientinnen spielen Pflanzen als Projektionsfiguren für eigene Erfahrung eine große Rolle. Und da passt eigentlich die die Welt, die Blumenwelt von Hanna Hellmann sehr gut hinein in diese Tradition, gerade weil sie ganz persönliche Blumenbilder geschaffen hat. Und auch wenn sie das in einer ungeheuren Menge geschaffen hat, oftmals sind es allerdings tatsächlich auch Männer und Frauen, die obsessiv an einem Thema festhalten und gerade auch dieses Blumenthema immer wieder gestalten.
Und Hanna Hellmann sagt hier auch einmal, dass es eine höhere Macht ist, die da aus ihren Bildern spricht und sie eigentlich nur ein Kommunikationswerkzeug ist, ne? Was dann auch vielleicht ein bisschen nochmal im Kontrast steht zu der Aussage, alles, was ich sagen will, steckt in den Bildern. Ich weiß es nicht, es kann sein, dass es aus von einem anderen Zeitpunkt stammt oder dass sie halt eben nur noch das zu sagen hat, was die höhere Macht ihr eingibt.
Ja, das kann man auf unterschiedliche Weise deuten, also sie hatte tatsächlich aber auch bestimmte mystische Vorstellungen seit den 20er Jahren, die sie sehr beschäftigt haben. Und ich denke, es widerspricht sie auch nicht insofern, als sie von ihren mystischen Erfahrungen etwas mitgeben wollte. Also die Bilder sind sozusagen entstanden in einem Austausch mit den Gestaltungsmitteln, vielleicht auch mit bestimmten anderen Entitäten oder Erfahrungen. Und davon gibt sie wiederum auch Mitteilung.
Zeichnungen auf Butterbrotpapier mit Pastell, das klingt auf jeden Fall so, als würde es schnell verwischen. Wie erhält man denn sowas?
Es ist erstaunlich, dass diese Blätter sich so erhalten haben und dass sie in dem Zustand sind, wie wir sie heute vorfinden. Die Familie hat sie aufbewahrt und hat sie in Plastikschuber getan und nicht gerade unter musealen Bedingungen aufbewahrt. Die Geschichte ist auch die, dass die Familie zwar diesen Schatz bewahrt hat, aber dass am Ende doch bestimmte Familienmitglieder sich trennen wollten von diesen Zeichnungen und sie schon an die Straße gestellt haben. Und dann ist ein anderes Familienmitglied gekommen, hat die Sachen doch wieder reingeholt. Die Restauratorin hatte sehr viel Arbeit damit und hat sich ein eigenes Aufbewahrungssystem überlegt, dass sich die Oberflächen nicht berühren. Also sie sind in maximaler Freiheit und trotzdem sicher und geschützt aufbewahrt. Ist ganz toll, was sich Eva Fastenau da ausgedacht hat. Nimmt leider auch ziemlich viel Platz weg auf diese Weise. Aber ich denke, das ist es auf jeden Fall wert. Und es ist wichtig, diese Blätter so zu behalten. Es ist erstaunlich, wie farbkräftig diese Pastelltöne immer noch sind heutzutage. Und das gilt es auch für die Zukunft zu bewahren, denke ich, um die Botschaft von Hanna Hellmann auch noch weiterzutragen.
Kann man sich die anschauen, die Werke von Hanna Hellmann jetzt demnächst in der Sammlung?
Also in der Ausstellung hängen auf jeden Fall ja eine ganze Reihe davon. Wir haben ein grafisches Kabinett, in dem man sich Dinge vorlegen lassen kann, die nicht in der Ausstellung zu sehen sind. Da muss man sich nur anmelden. Also im Moment gibt es Öffnungszeiten donnerstags vormittags und da muss man sich halt übers Internet anmelden dafür. Aber es ist auf jeden Fall möglich, weitere Blätter von ihr zu sehen, ja.
Muss man also nicht Comiczeichner oder Comiczeichnerin dafür sein. Aber Reinhard, erzähl du doch nochmal vielleicht abschließend, was nimmst du mit aus deinem Besuch und aus deiner Arbeit jetzt für die Außenseiten?
Man geht durch diese Ausstellung mit den Bildern und ich habe so viele Ansätze des grafischen Erzählens da drin auch gesehen. Also in solchen Situationen sehe ich halt immer wieder, was für eine große Kraft in der erzählerischen Weise, wie man Illustration und Zeichnung benutzen kann. Also ich habe da nun durch meine Tätigkeit als Comiczeichner sehr viel Erfahrung, auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Geschichten, die ich gezeichnet habe und die als Bücher erschienen sind, und habe immer wieder festgestellt, wie wahnsinnig direkt man durch Zeichnungen kommunizieren kann. Es ist total spannend, das zu beobachten, dass so diese Abstraktion eigentlich mehr dazu führt, dass man sich mit einem Thema auf eine persönliche und auch mehr auf Gefühl basierende Weise auseinandersetzen kann.
Die Kraft der Bilder als erzählerisches Mittel also.
Ja, absolut. Und da reicht manchmal einfach nur ein einziges Bild, um in so eine Welt einzutauchen und sich mit dem, was in dem Bild passiert oder den Figuren zu identifizieren und das nachfühlen zu können. Manchmal braucht man ein bisschen Zeit dafür. Die muss man dann schon mitnehmen und nicht einfach an Bildern einfach so vorbeilaufen, sondern sich dann auch länger damit auseinandersetzen, länger beobachten, was in dem Bild eigentlich passiert und was für kleine Details und Hinweise in dem Bild so drin sind. Und dann entdeckt man da plötzlich ganze Welten drin. Das finde ich nach wie vor total faszinierend, was man mit so einer Zeichnung und mit wenigen Strichen eigentlich für Türen öffnen kann. Also manchmal mit ganz wenigen Mitteln.
Vielen Dank an Reinhard Gleist dafür, dass er uns eine Tür zu Hannah Hellmann geöffnet hat. Und für das Gespräch natürlich auch an Thomas Röske von der Sammlung Prinzhorn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.